Der 6000 Kilometer lange europäische Kolumbansweg führt durch 9 Länder. Von Irland über England, Frankreich, Luxemburg, Deutschland, Schweiz, Österreich, Fürstentum Liechtenstein nach Italien. Der Weitwander- und Pilgerweg folgt den Spuren der irischen Mönche Columban und Gallus sowie ihrer Gefährten. So begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Sendung, in der wir mit Dekan Bernhard Hesse aus Kempten auf Pilgerschaft gehen, und zwar auf den Columbansweg. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Ihre Andrea Marti. Eingangs möchte ich Dekan Bernhard Hesse aus Kempten kurz vorstellen. Bereits 1997 stieß er auf die 24-7-Anbetung. Es gelang ihm, sowohl in der dortigen als auch in seiner jetzigen Pfarrei zusammen mit einem Helferteam und natürlich dem Wirken Gottes eine tägliche 24-Stunden-Anbetung zu verwirklichen, die bis heute andauert. Aufgrund seines Engagements in der Neuevangelisierung ist er Mitorganisator verschiedener Kongresse gewesen, wie zum Beispiel der Adoratio 2019 in Altötting, zu der über 2000 Menschen kamen. Unter anderem hielt er auch bei Radio Gloria schon diverse Referate und Interviews über die ewige Anbetung. Und nun begrüße ich Sie, Dekan Bernhard Hesse, bei Radio Gloria ganz herzlich, und wir freuen uns natürlich auf Ihre gemachten Erfahrungen auf dem Columbansweg und Ihre Gedanken zum heiligen Columban. Guten Tag, Dekan Bernhard Hesse.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Gloria Schweiz, freue mich heute mit Ihnen ein wenig meine Erfahrungen teilen zu dürfen zum heiligen Columban und dem Pilgerweg. Ich bin auf diesen Pilgerweg eigentlich ganz einfach gestoßen. Die Stadt Kempten liegt ja im Allgäu, und wir haben unsere Beziehungen ja von der Evangelisierung her auch hier im Allgäu immer von den irischen Wandermissionaren her gehabt. Hier im Allgäu war der heilige Magnus der eigentliche Evangelisator, der wiederum kam vom Kloster St. Gallen. Und das Kloster St. Gallen ist über den heiligen Gallus natürlich mit dem heiligen Columban verbunden. Gallus war ein Gefährte des heiligen Columban. Also so war mir irgendwie schon lange bekannt, dass da eine direkte Beziehung auch durch die Weitergabe des Glaubens besteht. Und der heilige Columban hat seinen Weg ja gefunden von seinem Heimat Irland her, über Frankreich, damals das Merowingerreich, über Konstanz, Tucken am Zürichsee und anderem, und dann auch in Bregenz, wo er war, ist er dann weitergegangen nach Norditalien, nach Bobbio, in den ligurischen Apenninen. Und diesen letzten Weg, Etappe, vor allem zwischen Konstanz über Zürichsee und Bodensee nach Bobbio, gibt es seit einigen Jahren eben als Pilgerweg, und den kann man laufen. Ich bin nur in Abschnitten gelaufen, beziehungsweise nur einen Teil des Weges, weil er insgesamt sonst zu lang gewesen wäre. Aber ich bin ihn in diesem Sommer eben von Bivio am Fuße des Septimerpasses über den Pass dann hinunter ins Bergell Richtung Chiavenna, über den Comer See und Monza und Mailand bis nach Bobbio gelaufen. Also insofern habe ich mir dieses Jahr diesen Pilgerweg vorgenommen. Ich versuche jedes Jahr so einen Pilgerweg mir zu suchen. Und dieser Weg war eben besonders auch verbunden mit der Evangelisierung der Gegend, auf wo ich jetzt gerade als Priester wirken darf. Vielleicht ein kurzer Blick auf diesen Heiligen, der weitgehend doch ziemlich noch unbekannt ist, aber doch in unserem liturgischen Kalender jedes Jahr steht und wahrscheinlich für die Evangelisierung auch der Schweiz und vieler anderer Gebiete, vor allem auch in Frankreich, nachhaltig gewirkt hat. Geboren im 6. Jahrhundert, um 542 in Irland, wurde er als junger Mann Mönch in einem der berühmtesten Klöster dort, dem Kloster Bangor in Nordirland, und hat dort viele Jahre erst einmal als Mönch gelebt, auch als Lehrer, und eben hat sich selber auch entsprechend fortgebildet und ausgebildet. Erst dann um 590 inzwischen war dann Columban schon fast 50 Jahre alt, ist er mit 12 Gefährten eben aufgebrochen. Und das war ein großes Ideal in Irland damals, dass man seine Heimat verlässt, um der Verkündigung des Evangeliums willen. Die Iren haben dafür sogar einen speziellen Begriff geprägt. Das ist das sogenannte weiße Martyrium gewesen. Also man unterscheidet das rote Martyrium, wenn man wirklich mit dem eigenen Blut für Christus sein Leben hingibt. Dann das grüne Martyrium bei den Iren war die Idee, dass man eben Mönch wird und auf der grünen Insel sich ein Kloster sucht. Und das weiße Martyrium war dann eben noch einen Schritt mehr, dass man seine Heimat verlässt, dass man alles zurücklässt und für Christus eben mit anderen in der Regel dann sich auf den Pilgerweg macht. Das war auch ein Fachbegriff, das die sogenannte Peregrinatio pro Christo, die da eben der heilige Columban mit seinen 12 Gefährten ab dem Jahr 590 eben vollzogen hat. Sie haben sich ein Schiff gesucht und ließen sich dann über das Meer fahren und kamen in der Bretagne zunächst an, haben dann Kontakt aufgenommen mit den Merowingern. Damals war das ein König Childebert II., der sie sehr, sehr freundlich empfangen hat. Sie waren auch nicht die allerersten, die solche Missionsunternehmungen gemacht haben. Und er hat sie dann eingeladen, in seinem Reich eben sich niederzulassen, hat ihnen sogar ein Gelände zugewiesen, ehemalige römische Ruinen. Und dort hat dann der heilige Columban in Anne-Grez, wie das heißt, und Luxeuil in den Vogesen seine ersten Klöster gegründet. Und es war immer sein System, dass er einfach zuerst einen einfachen Ort des Gebetes sich geschaffen hat, dann ein Kloster dazu gebaut hat, Freunde oder halt junge Leute gesammelt hat, die er dann auch ausgebildet hat und die er ins klösterliche Leben eingeführt hat. Und dann auch eben gerade von den Adeligen rundherum die Söhne oft auch dann ausgebildet hat, wie in einer Art Schule. Aber viele von denen wurden dann auch Mönche, wieder zu Missionaren ausgebildet. Er hat weitere Klöster gegründet, aber das macht dann eben Columban auch aus. Er hat sich immer wieder auch in die Politik dann eingemischt. Unter anderem ist er in Konflikt gekommen mit der Mutter dieses Königs, Childebert, die Brunhilde hieß und war mit ihm nicht so sehr glücklich. Das hing auch damit zusammen, dass sie ganz eigene politische Wege gehen wollte nach dem Tod ihres Sohnes. Und das hat eben Columban nicht für gut geheißen. Und so musste er flüchten oder diese Königin wollte ihn sogar des Landes verweisen, hat es auch versucht, ihn wieder zurück nach Irland zu schicken. Aber das Boot vom heiligen Columban ist sehr schnell wieder an Land zurückgekehrt. Und so hat er sich dann in das Nachbarreich aufgemacht, der Merowinger damals, und ist dann eben über Umwege dann später an den Bodensee gekommen, beziehungsweise dann eben weitergezogen nach Bobbio in Norditalien. Was macht diesen Heiligen zum Heiligen? Was macht diesen großen Pilger letztlich zum Evangelisator unserer größeren und weiteren Heimat? Ein paar Kerndinge. Das erste war eigentlich schon sein Lebensmotto. Man kann es auch auf vielen seiner Statuen lesen. Es wird gerne auf ein Buch geschrieben, das man in die Hand gibt, das Evangelienbuch sozusagen. Und so wie er es interpretiert hat, dort steht das Motto Christus Simus non nostri. Wir gehören zu Christus, nicht uns. Ein ganz kurzer, aber sehr tiefer Satz und eine tiefe Lebensweisheit. Ich bin ein bisschen ja, schwäbisch geprägt und wir kennen bei uns im Schwäbischen so wenn wir auf der Straße sind zu Hause, dann fragen wir Kinder manchmal gerne, wenn wir sie nicht kennen, wem gehörst du auf Schwäbisch, wem gehörst du? Und das ist eine Kernfrage, eine Identitätsfrage, die sich offensichtlich auch der heilige Columban gestellt hat. Wem gehöre ich eigentlich? Gehöre ich mir selber? Bin ich sozusagen ich, der Schmied meines eigenen Glückes? Oder gibt es da eine andere Zugehörigkeit. Und für ihn war ganz klar, ich gehöre nicht mir selbst, ich habe mich auch nicht selbst erschaffen, ich habe mich nicht selbst erfunden, ich gehöre Christus. Und er wusste sich daher dann auch von diesem Christus in seinem ganzen Leben, und das hat er als Mönch gelernt, auf die verschiedenen Umwege geführt und gelenkt. Und er wusste immer, dass Christus mit ihm ist und dass er den Weg führt. Und das ist für mich auch als Pilger etwas sehr Faszinierendes. Ich mache diese Pilgertouren, wie gesagt, jedes Jahr so als meine Urlaubszeit, weil ich beim Pilgern eben erfahren darf, dass ein anderer meinen Weg führt oder dass ich nicht alleine bin. Ich bin jetzt dieses Jahr einmal wieder alleine gepilgert, in anderen Jahren auch schon mit Freunden. Aber gerade wenn man alleine unterwegs ist, dann macht man die Erfahrung, dass man zunächst tatsächlich auf sich selbst zurückgeworfen ist. Ich habe niemand anderen im Ersten außer mich. Ich muss mich um mein ganzes Leben selber kümmern. Aber als Gläubiger spüre ich dann sehr bald, nein, das brauche ich nicht. Da ist noch jemand. Und ich bin eben nicht allein. Ich sehe das auch ganz praktisch im Gebet, wenn ich auf meinem Pilgerweg Rosenkranz bete. Das mache ich sehr gerne. Meistens so einen nach dem anderen. Dann werden auch meine Wege irgendwo sogar kürzer oder sie werden bestimmt vom Gebet. Fühle ich mich, je länger ich unterwegs bin, immer mehr in diese tiefen Gemeinschaft mit Jesus. Ich denke, stelle mir das immer so vor, gerade im Rosenkranz, die Mutter Gottes nimmt mich an der Hand oder sie trägt mich sogar auf ihrem Schoß und hält mich ihrem Sohn hin. Er ist es eigentlich, der mich führt. Ich kann mich ganz auf seine Vorsorge und so weiter einlassen. Und so ähnlich war das offensichtlich auch beim Columban. Er hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn Dinge an einem Ort nicht so waren, wie er es vielleicht erhofft hatte oder wenn es Schwierigkeiten gab. Er ist sehr schnell bereit gewesen, alles wieder loszulassen, zurückzulassen und sich von Jesus weiterführen zu lassen. Man kann das bei seinem Weg wunderschön sehen, wie diese Stationen an sich etwas durcheinander gegangen sind, hin und her. Er hat aber an jedem Ort etwas zurückgelassen, meistens Leute, die er ausgebildet hat, junge Leute, und ist an vielen Orten, hat er wieder neu angefangen, hat sich nie aus der Ruhe bringen lassen, und so ist sein Leben sehr reich geworden und hat viele Völker und Menschengruppen in Mitteleuropa damit mit dem Evangelium berührt. Das sehen wir auch schon, wie sein System funktioniert hat. Das Wichtigste war ihm immer, das erste Mal an einem Ort, wo er hingegangen ist, eben ein Gebetsort entstanden ist. Er hat nicht erst irgendwie für sich ein schönes Haus gebaut oder für seine Freunde, sondern zuerst immer dafür gesorgt, dass dort eine Kapelle entsteht, dass dort eine Kirche wieder errichtet wird, dass dort Menschen beten. Denn das Gebet ist für ihn die Erfahrung gewesen, dass wir Menschen eben in Einheit mit Christus leben können. Und ich glaube, das können wir alle lernen. Das ist ein lebenslanger Prozess auch, der immer intensiver wird. Das hat man nie ganz und das ist aber auch nie, du bist auch nie ganz ohne Gott. Selbst der Ungläubige, der sich Fragen stellt über Gott, ist schon dabei, an seiner Gottesbeziehung zu arbeiten, auch wenn das noch nicht unbedingt weiß. Für Columban war klar, dass erst das Gebet ihn in diese Einheit mit Gott bringt. Und das wünsche ich euch allen immer wieder, dass ihr euch Gelegenheiten sucht, wo ihr die Einheit, die Intimität mit Jesus sucht. Wir pflegen das hier in Kempten St. Anton auch sehr stark mit der eucharistischen Anbetung, die wir hier 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche haben. Das ist eine wunderschöne Gelegenheit, sich immer wieder in die Einheit mit Jesus zu begeben und damit in meine ureigene Identität zu kommen. Als Pilger lernst du, wer du bist. Du lernst eben, dass du der von Jesus persönlich gerufene und gesandte Jünger bist, der andere mit Jesus in Berührung bringt. Das ist so die ureigenste christliche Identität. Und mir ist es so gegangen beim Pilgern dieses Jahr. Ich hatte auch ein schönes schwarzes Pilgergewand an. Das hatte ich mir mal vor Jahren machen lassen für meine Pilgertouren. Und es war dann oft so, dass Menschen auf der Straße so richtig auf mich aufmerksam geworden sind, nicht jetzt im Sinne, dass ich was Besonderes bin, sondern dass sie gespürt haben, da ist jemand, der pilgernd, betend unterwegs ist. Sie haben mir Gebetsanliegen anvertraut. Sie haben aber auch Anteil genommen an meinem Weg. Sie haben mich zum Beispiel auch beschenkt. Einmal weiß ich, bin ich in der Nähe von Chiavenna unterwegs gewesen, bin ich in den Ort gekommen und plötzlich sehe ich im ersten Stock eines Hauses zwei Damen sitzen. Und sie haben mich gesehen und sofort haben sie heruntergeschrien, ich soll warten, ich soll warten, ich soll warten. Und dann habe ich ein wenig gewartet und dann kam eine Frau herunter und hat mir eine Brotzeit gebracht, ein Käsebrot mit einer Tomate. Und einfach nur, weil sie gesehen hat, dass ich Pilger bin, hat mir ein Gebetsanliegen mitgegeben und ich konnte weiterziehen. Also ähnliche Erfahrungen habe ich öfter gemacht. Die Leute waren immer dankbar zu wissen, da ist einer, der betend unterwegs ist und der vielleicht meine Sorgen mittragen kann und sie zu Jesus bringen kann. Und ich glaube, das ist auch, das ist nicht nur eine Sache eines Pilgers, sondern das ist irgendwie das, was wir als Christen sein können. So diese Christ kommt ja von Christus. Ich kann immer irgendwo diese Intimität mit Christus in jeder x-beliebigen Umwelt, in der ich lebe, repräsentieren, ohne dass der andere sie vielleicht immer gleich schon so richtig sehen muss, aber spüren tut es. Da ist ein Mensch, der hat noch mal eine andere Tiefe. Es kann sogar sein, dass dieser Mensch, dass ich andere auch aufrege. Und das hat der heilige Columban oft erlebt, dass Menschen sich an ihm gestoßen haben, weil er so radikal bei Christus war, weil er auch ziemlich kompromisslos war. Manchmal war er wohl auch ein bisschen fast zu hart, auch im Umgang mit seinen jungen Leuten, die um ihn herum waren. Aber es ging ihm immer um das Prinzip, er wollte absolut treu zu Christus stehen und keine Kompromisse machen. Deswegen musste er dann eben das Merowingerreich verlassen. Deswegen hat er dann auch die Gegend da um Bregenz wieder verlassen, weil er dort nicht so konnte, wie er wollte. Und hat immer wieder neu angefangen. Hauptsache, er konnte seine Treue zu Christus leben.
From all who shall wish me.
nach diesen wunderschönen irischen Rhythmen, The Deer's Cry or St. Patrick's Breastplate, freuen wir uns nun auf die weiteren Gedanken zum Kolumbansweg von Dekan Bernhard Hesse aus Kempten.
Was war ihm über dies hinaus wichtig? Wie gesagt, er hat immer Menschen um sich herum gesammelt. Er hat Jünger ausgebildet. Das war wohl ein richtiges Phänomen, gerade in diesem seinem größten Kloster in den Vogesen in Luxeuil. Da hat er hunderte von jungen Leuten versammelt und die wurden serienweise selber zu Missionaren, das kann man sogar grafisch darstellen, in einer Landkarte, wo dieser heilige Kolumban damals im 6. Jahrhundert und 7. Jahrhundert so alles ausgestrahlt hat. Er hat durch diese Jünger von ihm, seine Schüler, haben viele weitere Klöster gegründet und dadurch ist das Evangelium nicht durch das Zeugnis des Kolumban, sondern durch die seiner Nachfolger dann eben an vielen anderen Orten begründet worden. Bei uns im Allgäu spürt man das noch heute auch, das haben sogar einige Orte immer noch die Silbe Zelle oder Zell in ihrem Ortsnamen, weil früher dort eine Gebetszelle war, die letztlich auf den heiligen Magnus und der wieder auf den heiligen Kolumban zurückging. Also gerade so Ortsnamen, die gibt es ja auch in anderen Bereichen, wo hinten aus Zell ist, ist immer deutlich, dass ein Glaubender, ein Jünger, ein Mönch sich niedergelassen hat, um das Gebet an einem Ort zu beginnen, sodass Menschen mit Christus in Berührung kommen. Das ist eigentlich die Kernmethode der Evangelisierung. Evangelisierung ist nicht ein Werbeakt, sozusagen wir machen jetzt so richtig laut Werbung und verkünden Inhalte und machen Katechese und was weiß ich alles. Das sind oft zweite Dinge, die man tun kann. Der Anfang ist immer ein betender Mensch, der andere Menschen in seinem Umfeld durch sein Gebet mit Christus in Berührung bringt. Und ich denke, das kann jeder von euch tun. Ein wichtiges Element, was ich vom heiligen Kolumban diesmal auch ein wenig gelernt habe, ist eben dann auch in dieser Treue, dass man das Böse, das einem begegnet, stehen lässt. Also sich nicht zu lange mit widrigen Umständen aufhält, sondern am besten schaut, wo öffnet mir Christus eine neue Tür und das Negative lässt. Ich habe ein schönes Zitat eines griechischen Mönches dieser Wochen einmal gefunden. Ein heiliger Porphyrius, also griechischer der orthodoxen Kirche, der sagt einmal, du wirst nicht heilig, indem du das Böse bekämpfst. Lass das Böse sein. Schau auf Christus und das wird dich retten. Liebe ist es, was eine Person heilig macht. Wir haben oft die Eigenart, dass wir am Bösen stehen bleiben. Der Pilger, wenn er läuft, sieht viel Unangenehmes. Du siehst den Müll liegen, gerade in Italien, an vielen Straßen. Du musst durch dreckige Wege gehen. Du siehst vielleicht auch, wo irgendwo sehr viel Unordnung ist, in irgendwelchen Bauernhöfen oder auf Industrieanlagen, sehr unangenehme Umwelt. Es gibt auch viel Schönes, aber es gibt immer auch Negatives. Als Pilger lasse ich das Negative stehen. Es lohnt sich für mich nicht, mich darüber aufzuregen. Und ich kann es auch nicht ändern. Ich bin sowieso nur einer, der daran vorübergeht. Aber gerade dieses Vorübergehen am Bösen ist etwas Positives. Wir dürfen nicht am Leid vorübergehen. Das Leid dürfen wir wahrnehmen und können wir schauen, wie können wir trösten oder heilen. Aber beim Bösen brauchen wir nicht stehen bleiben. Das Böse hat es nicht verdient, dass wir ihm unsere Aufmerksamkeit zuwenden. Und das macht dich letztlich auch frei, weil du wirst in dieser Welt immer mit Bösem konfrontiert. Und eigentlich will das Böse dich ein bisschen einfangen, wenigstens so von der Aufmerksamkeit. Wir sagen ja auch so, man darf den Teufel nicht an die Wand malen und so. Das ist eine Versuchung des Menschen, dass man sich fixiert auf das Negative. Das Evangelium sagt mir immer, Jesus hat am Kreuz über den Tod, über die Sünde, über das Böse gesiegt. Und wir leben als Pilger aus dem Sieg Jesu. Ich bin eben mit ihm verbunden. Ich habe mich auf seinen Weg gemacht Und deswegen kann ich gelassen auch an dem vorübergehen, was mir an Widrigkeiten vielleicht auf dem Pilgerweg begegnet. Ich muss sowieso jeden Tag meine eigenen Widerwillen, meine eigene Trägheit überwinden. Das ist ja Teil auch des Bösen in mir. Und das macht nochmal etwas ganz Wertvolles aus. Ich übe mich ein, mich immer wieder neu für den Weg Jesu zu entscheiden. Als Pilger muss ich jeden Morgen nach dem Aufstehen mich entscheiden, ich gehe heute wieder meinen Weg. Ich bin jetzt im Sommer gelaufen, im August, bei 35 und 36 Grad. Da ist diese Entscheidung nicht immer ganz so einfach. Ich habe zwar kein Problem mit der Hitze, aber natürlich muss man sich dafür entscheiden, ja, es lohnt sich, ich will diesen Weg gehen, ich will vor allem das Ziel erreichen. Bin immer fest überzeugt, dass wir lernen müssen, dass nicht der Weg das Ziel ist, wie manche Jakobspilger immer so gerne behaupten, sondern der Weg ist dreckig, der Weg ist schwer, der Weg ist anstrengend oder heiß. Das Entscheidende ist das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. Und ich gehe nur deswegen meinen Weg, weil ich um die Größe oder um die Schönheit des Zieles weiß. Und das letzte Ziel unseres Lebens, und das war für Columban sicher nicht anders wie für uns, ist natürlich der Himmel, in dem uns eben Gott mit seiner Liebe längst schon erwartet. Und wo ich aber nur hinkomme, wenn ich immer wieder neue Schritte gehe auf Jesus zu. Also wo ich aufbreche, wo ich eben mich in die Jüngerschaft hineinbegebe. Und das kann man bei so einem Pilgerweg sehr, sehr schön erfahren. Was Columban auch erlebt hat, er hat immer Menschen gefunden, die ihm geholfen haben. Oft waren die auch aus den gleichen Kreisen, wo es auch seine Probleme herkamen. Aber zum Beispiel in Norditalien, wo er dann ankam auf diesem Weg von der Schweiz aus über den Septimer Pass, ist er runtergekommen, zuerst wohl nach Monza und Mailand, wo der damalige Hof der Langobarden war. Dort fand er dann in dem Langobardenkönig Agilolf, hat er geheißen, und vor allem in seiner katholischen Gattin, einer bayerischen Prinzessin sogar, der heiligen Theodolinde, wieder großartige Unterstützer, die ihm das ganze Land geschenkt haben, wo er dann sein letztes Kloster dort in Bobbio eben errichtet hat. Und diese heilige Theodolinde, die eben wohl eine sehr gläubige Frau war, sie hatte auch aus politischem Kalkül ihrer Eltern diesen Langobardenkönig heiraten müssen dürfen, der nicht katholisch war, der Arianer war, einer damaligen, ja, einer Irrlehre. Aber sie hat es verstanden, als Berufung ihren Mann und auch ihre Kinder dann zum katholischen Glauben zu führen. Und sie hat in Columban eine tatkräftige Hilfe, einen Beter entdeckt, der ihr auf diesem Weg helfen kann. Und so hat sie den dann entsprechend auch unterstützt. Und so konnte dann Columban in kurzer Zeit, der ist erst 612, hat er sich da auf diese letzte Pilgertour Richtung Norditalien gemacht, und dann da hat er nur noch knapp 3 Jahre wirken können, schon im Jahr 615. Nachdem er dann bereits das Kloster dort gegründet hat, ist er in einer ganz abgelegenen Einsiedelei, auch die durfte ich zum Schluss meines Pilgerweges noch besuchen, in einer Eremo de San Michele, also einer Einsiedelei vom heiligen Michael, in einer Höhle dann gestorben. Man hat ihn dann von dort geholt und in Bobbio begraben, wo man ihn heute noch sein Grab in der Krypta der Kirche San Columbano, des ehemaligen Klosters von ihm, eben auch seine Reliquien verehren kann. Also ein Heiliger hat auch sich dadurch ausgezeichnet, dass er einfach sich ganz der Vorsehung Gottes anvertraut hat. Und das kann ich Ihnen auch nur empfehlen. Im gewissen Sinne sind wir alle Pilger auf dieser Welt, auch wenn wir nicht jeden Tag irgendwo hinlaufen. Das Entscheidende ist, dass ich weiß, dass Gott für mich sorgt und dass ich ihm vertrauen kann. Und wenn wir in unserem Leben Schwierigkeiten haben, die scheinbar unlösbar sind, dann ist es nur eine Einladung, noch mehr alles in die Hände Gottes zu legen und seiner Vorsehung zu vertrauen. Der heilige Columban hat durch seine Hingabe an Christus, dass er sich ganz in Christus wusste, geschafft, dass viele Menschen durch ihn eben den Glauben entdeckt haben und vor allem zu einer echten Jüngerschaft und Jesus-Nachfolge gekommen sind. Das ist das, was wir auch heute brauchen. Und ich wünsche auch Ihnen in Ihrem Lebensumfeld, dass Sie immer besser verstehen, wie wir uns ganz Jesus zur Verfügung stellen können. So wollen wir diese Gedanken ein bisschen beschließen. Und ich gebe Ihnen dann noch den Segen. Wir beten noch miteinander auch für die Erneuerung unserer Heimat, gerade in der Kirche. Das betrifft die Schweiz sicher in ganz ähnlicher Weise wie unsere Gegend hier im Allgäu, dass wieder viel mehr Menschen neu mit Jesus in Berührung kommen und einfach verstehen, was er mit ihnen vorhat. Herr Jesus, ich danke dir für das Vorbild des heiligen Columban. Du führst uns selber auf unsere geistlichen Pilgerwege. Hilf uns, dass wir uns ganz mit dir vereint wissen, wie er, dass wir wissen, dass wir zu dir gehören und nicht uns selbst, dass du unser Leben fruchtbar machst und dass du uns als Jüngerinnen und Jünger in deinen Dienst rufst und wir andere zu deinen Jüngern machen dürfen, die selber wieder fruchtbar werden und missionarisch dann wirken. Segne du unsere Länder, segne du unsere Kirche, segne alle unsere Lebensumstände und hilf uns, immer mehr dir nachzufolgen. So segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der mächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, Dekan
Gerne.
Bernhard Hesse. Und Radio Gloria wünscht Ihnen von Herzen, dass es Ihnen gelingt, dass Sie auch immer alles in Gottes Hände legen können und mit einem unendlichen Gottesvertrauen auf Ihre Pilgerschaft gehen können. Alles Gute und nochmals
Dankeschön.
herzlichen Dank, Dekan
Gerne.
Bernhard Hesse. Das war die Sendung mit Dekan Bernhard Hesse. Er hat gesprochen über den Columbansweg. Er hat diesen selber begangen. Und wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD bestellen. Bitte beachten Sie, dass Radio Gloria ein spendenfinanziertes Radio ist. Das heißt, auch Dekan Bernhard Hesse macht das volontär, freiwillig, unentgeltlich, diese Beiträge, und somit danken wir Ihnen für jedes Gebet und auch Ihre Spende. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottessegen, Ihre Andrea Marti.